In die Zeit der Revolution fallen auch seine neuen mecklenburgischen Lieder, die auch nicht so bekannt sind.
Naja, ich würde mal sagen, die sind eigentlich zu Unrecht nicht so sehr bekannt. Es gibt da ein paar Literaten aus der Zeit, wie Hoffmann von Fallersleben beispielsweise, der ja auch den Text für die Nationalhymne damals geschrieben hat. Und Adolf Glasbrenner oder Ludwig Reinhardt, die also auch in ähnlicher Weise satirisch versucht haben, Einfluss zu nehmen auf die Dinge. Ich bin der Meinung, das bringt man also in den besseren dieser neuen mecklenburgischen Lieder weitaus schärfer und prägnanter gewesen ist als die seiner Zeitgenossen. Das hängt auch damit zusammen, dass er an der Barrikadenlyrik eines Béranger geschult war. Also das ist also was um 1830 in der französischen Julirevolution eine Rolle gespielt hat. Das sind also bissige, ganz, ganz direkt dem Volk in den Mund gelegte Texte. Und ich finde, dass die, die es verdient haben, beispielsweise auch im Schulunterricht viel stärker beachtet zu werden. Weil da hat man jemanden aus diesem Lande vor sich, nicht einer, der aufgrund verschiedener Umstände wie Fallersleben beispielsweise hierher gekommen ist, weil er woanders Probleme bekommen hat, sondern man ist von hier. Und er hat die Zustände in diesem Land sehr, sehr, sehr kritisch gesehen und wollte sie verändern. Und hat das also auf eine, wie ich finde, literarisch überzeugende Art und Weise auch getan.
Gut. Sie haben das schon gesagt, Fallersleben und die anderen haben erwähnt. Es gibt ja auch immer die Frage, standen die im Kontakt, haben die sich gesehen?
Ja, also Brinkmann war mit Fallersleben befreundet und auch mit Ludwig Reinhardt. Ein sehr bekannter Publizist aus der Zeit, der im Übrigen auch Schulrektor in Beutzenburg gewesen ist. Die waren also auch persönlich, auch die Familien untereinander befreundet.
Wenn man nochmal insgesamt mit dem großen Blick auf Mecklenburg schaut, ein Zentrum der revolutionären Bewegung war es ja nicht. Wie ging es danach weiter? War dann vielleicht der Katzenjammer nicht ganz so groß? Es hat ja wenig gebracht.
Also zunächst mussten ja die Vorkämpfer dieser Reformbewegung auch das Schlimmste befürchten. Und das führte dazu, dass viele sich schnell zurückgezogen haben, in die Versenkung gegangen sind, auch nicht mehr literarisch in Erscheinung getreten sind. John Brinkmann gehört zu diesen. Andere wurden vor Gericht gestellt und zum Teil auch zu drastischen Zuchthausstrafen verurteilt. Beispielsweise auch sein damaliger Literaturprofessor in Rostock, der Christian Willbrandt. Und auch die Brüder Wiggers und andere wurden also zu Haftstrafen verurteilt, die sie auch verbüßen mussten.
Also Brinkmann ist ganz gut auch, ich sag mal, da rausgekommen. Er hat nicht wie in seiner Studentenzeit jetzt mit Repressalien zu tun gehabt.
Nein, also er ist gut rausgekommen. Aber er hat schon ein Problem bekommen in Goldberg. Ne? Goldberg ist ein überschaubares Städtchen damals gewesen. 2.500 Einwohner. Also. Und da haben bestimmte Teile der Bürgerschaft die Gründung einer neuen Privatschule, einer zweiten, herbeigeführt. Und wir haben auch kürzlich erst Belege gefunden, dass diese auch tatsächlich schon gegründet worden ist, 1849. Und zwei Schulen hätte dieses kleine Städtchen nicht vertragen. Also man wollte diesen aufgeklärten, demokratischen Geist schon aus dem Städtchen forthaben. Und das führte dann dazu, dass das Brinkmann also in das größere und liberalere Güstrow dann gegangen ist, wo er dann als Hilfslehrer gearbeitet hat am Realgymnasium, Sprachenunterrichtet hat.
Ist ja dann ja auch bis zu deinem Tod geblieben in Güstrow, also ein Stück weg von Rostock, aber sozusagen fast in Sichtweite.
Ja, Güstrow ist so seine zweite Heimat geworden. Er ist in Güstrow angewurzelt, wie man so schön sagt, hat die Bürgerrechte einige Jahre nachdem er hingezogen ist bekommen, sich dort auch ein Haus gebaut nachher. Da ist die Familie dann auch gewachsen und gediehen. Er hat ja am Ende 10 Kinder gehabt. Und dort hat er angefangen, Plattdeutsch zu schreiben. Das ist bis heute immer noch nicht ganz aufgeklärt, was ihn da genau dazu bewogen hat. Ich nehme mal ganz stark an, dass er in seinen früheren Jahren als Hauslehrer ja Kontakte gehabt hat, eben auch zum Gesinde, wie man so sagt, den Knechten und Mägden und so weiter. Von einem weiß man, dass er mit ihm befreundet war. Das war der Kutscher einer der ersten Familie. da wird er so viele Geschichten gehört haben und wahrscheinlich auch angeregt worden sein, Sprichwörter zu notieren, was er dann also auch alles 1850, 51 so beginnt. In seinen Schulnotizbüchern findet man das dann. Da hat er dann angefangen, Plattdeutsch zu schreiben. Das war dann schon zugegebenermaßen wesentlich netter, gemütlicher zum Beispiel, als die vormaligen hochdeutschen Dichtungen Brinkmanns. Aber er hat irgendwo auch immer eine gewisse Substanz beibehalten. Und das ist das, was ich ihm hoch anrechne. Also, dass er immer das Wohl der kleinen Leute in seiner Zeit gesehen hat. Es schlägt immer wieder durch in seinen Gedichten beispielsweise. Auch die Verachtung gegenüber der Junkerschaft. Das schlägt immer auch im plattdeutschen Werk durch und so. Also insofern hat er sich auch nicht verleugnet oder verbogen. Also er ist abgetaucht, sicherlich froh gewesen, dass man ihn da nicht enttarnt hat. Aber er ist immer auch bei seiner Linie geblieben. Bis heute hat mal von sich gesagt, dass er immer Farbe gehalten hat. Und das würde ich zu Jon Brinkmann auch zugestehen.
Also das Klischee, er hätte dann sozusagen sich in die Idylle geflüchtet, so ein bisschen, und den Katzenjammer gepflegt, das würden Sie nicht unterschreiben?
Also nicht so hundertprozentig. Also Idylle schlägt auch immer ein bisschen mit durch. Auch der Spaß am Fabulieren, ganz einfach, auch einmal ganz fern von jeder Ideologie fabuliert man auch sehr gerne mal, auch auf Plattdeutsch macht das ja auch riesen Spaß. Aber dass das nun genau das genaue Gegenteil geworden ist von dem, was er vorher gemacht hat, das würde ich wirklich nicht unterschreiben.
Er ist ja 1870 gestorben, also bevor dann das geeinte Deutschland in Versailles real wurde. Aber es gab ja 1864 und 1866 schon die ersten deutschen Einigungskriege. Gibt es aus dieser Schwedenzeit nochmal Äußerungen, also von ihm, zu der Frage, wie es in Deutschland weitergeht?
Ja, das auf jeden Fall. Also diese Konstante, die ist deutlicher als diese demokratische oder auch soziale Konstante. Politisch gesehen wollte er immer die nationale Einheit Deutschlands. Das war ihm von Anfang an wichtig. Und er hat ja in Güstrow als dann geachteter Mitbürger, auch als Mitglied von mehreren Bildungsvereinen, Shakespeare, Gesellschaft und anderen, hat er des Öfteren Vorträge gehalten, auch zum 100. Todestag Schillers beispielsweise, hat er einen sehr beachteten und auch gedruckten Vortrag gehalten. Und immer wieder hat er da auf die nationale Einheit Deutschlands insistiert, darauf bestanden, dass sie herbeigeführt wird. Später weniger im Sinne einer Republik mit demokratischen Zügen, dann hat er eher eine konstitutionelle Lösung wie in England beispielsweise gesehen, mit einem König an der Spitze oder Kaiser an der Spitze, wie es dann auch später gekommen ist. Das ist eine Variante, die hat er dann in den 50er Jahren, ist er eher so zum Monarchisten geworden, was das angeht. Er hat Stellung bezogen zu den Kriegen, die Deutschland geführt hat. Sie haben da schon auf einige angespielt. Das war ja insbesondere, die Dänen hatten ja Teile Norddeutschlands annektiert. Auch Altona im heutigen Hamburg war ja dänisch besetzt und so. Und dagegen hat er also auch Stellung bezogen, auch in plattdeutschen Gedichten. Und wollte auch, dass die Landsleute, seine mecklenburgischen Landsleute, da auch, wenn es sein muss, mobil machen, ne? dass die sich auch dann militärisch da engagieren. Und in ähnlicher Weise ging es dann nachher auch gegen die Franzosen.